das Rennen deines Lebens einfach nicht aufgeben. Unser Alltag gleicht einem Marathon, immer im Sprint, doch das Ziel bleibt oft außer Reichweite, wie ausdauernd und schnell wir auch laufen. Keine Zeit für ein Innehalten und das Tempo für einen Moment zu reduzieren. Wir springen und hetzen durchs Leben, alles schneller, besser und effizienter. Denn wir streben nach dem Optimum. Wir planen, organisieren, doch kommen wir nie an. Nachdem wir zig Dinge erledigt haben, wartet bereits die nächste Herausforderung auf uns. Morgens auf dem Weg zur Bahn eilig noch die Handynachrichten anschauen, E-Mails checken, die News des Tages, Kaffee nicht verschütten. Im Büro angekommen, fein durchgetaktet, minutiös geplant und produktiv gestaltet, starten wir den Arbeitstag. Das Telefon klingelt, der Posteingang füllt sich mit neuen Nachrichten und das nächste Meeting wartet schon. Auch nach Feierabend geht es weiter. Beim Einkaufen tippen wir nebenbei eine Nachricht auf unser Handy und abends schauen wir TV, weil wir müde sind, währenddem das Mobilgerät immer noch unaufhörlich Piepstöne von sich gibt. Allzeit verfügbar, allzeit erreichbar. Sicherlich ist es sinnvoll, einen Tagesplan zu machen, zügig ins Büro zu gelangen, bei der Arbeit produktiv zu sein und soziale Kontakte zu pflegen. Doch warum eigentlich? Vielen Menschen ist das Leben zu schnell geworden und sie besinnen sich auf die Langsamkeit zurück. Es wird gemalt, gestrickt, gebacken, gekocht, gegärtnert, Körperübungen praktiziert, Urlaube in einsamen Hütten in den Bergen, Klöstern oder ayurvedischen Ressorts verbracht. Erlaubt ist alles, worauf wir Lust haben und womit wir meinen, unser einfaches, gebremstes Leben wieder zurückzubekommen. Die neueren Magazine am Kiosk unterstreichen den Trend der Entschleunigung. Von gesund und vital über spirituell sich wohlfühlen, harmonisch hin zu kreativ und handgemacht. Einfach und schlicht, do it yourself. Das Einfache und Behagliche bevorzugt, Politik und Wirtschaft hinten angestellt. In den Regalen der Buchhandlungen finden sich Bücher, die Namen schmücken wie Slow Tourismus, Slow Life, Slow Living, Slow Cooking, Slow Food, Slow Down als soziokulturelle Trendbewegung und Sinnbild eines Zeitgeistes. Die Schnelllebigkeit hat in der Entschleunigung ihren Gegentrend gefunden. Weg von Hektik und Effizienzdenken hin zu Langsamkeit, dem einfachen Leben im Einklang mit der Natur und sich selbst. Entschleunigung als Mittel zu mehr Genuss, Lebensqualität und Glück. Die Frage ist, ob einfach auf Slow machen dir mehr Glück bringt. Kannst du auch Slow an Gott glauben oder Slow deinen Nächsten lieben? In welchem Rennen bist du gerade? Bist du gerade frisch verliebt und siehst alles rosa-rot und die Welt ist noch nie so schön gewesen? Du möchtest unentwegt mit dem geliebten Menschen zusammen sein und jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde voll genießen. Du denkst, jetzt müsste man das Leben einfrieren können bis ans Ende. Oder hast du gerade die Lehre oder ein Studium begonnen und musst dich da voll eingeben in diese neue Welt und hast kaum mehr Zeit für deine Kolleginnen und Kollegen. Vieles ist neu und da kommen noch die Hausaufgaben dazu, und deine Freizeit wird immer weniger. Du weißt, dass das die nächsten 3 oder 4 Jahre damit gefüllt sind und dein Ziel ist es natürlich, eines Tages abschließen zu können. Hast du letzthin eine neue Arbeitsstelle angetreten und vieles ist neu? Du musst dich zuerst mit der neuen Aufgabe vertraut machen und da kommen noch die neuen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen hinzu, jeden wieder neu kennenlernen und ja nicht schon zu Beginn in ein Fettnäpfchen treten. Oder bist du gerade krank und weißt, dass du demnächst ins Spital musst? Dein Ziel ist es selbstverständlich, dass du da wieder gesund rauskommst und wieder gesund wirst, dein altes Leben zurückbekommst. Oder bist du gerade in dem Rennen, dass du allein bist und unbeantwortete Lebensfragen hast, die dich umhertreiben und weißt nicht, wie es weitergehen soll? Bist du gerade in einem Glaubenstief und hast Fragen an Gott, was dein Leben betrifft? So haben wir in unserem Leben verschiedene Rennen zu laufen. Jedes Rennen hat seine eigene Schönheit, aber auch seine Herausforderungen. Glauben gehalten. Paulus spricht in 2. Timotheus 4,7 über den guten Kampf, wo er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Zweifellos erinnert sich Paulus an die Isthmusspiele in der Nähe von Korinth, die damals ausgetragen wurden, als er die Worte niederschrieb. Die korinthischen Gläubigen waren mit diesen sportlichen Wettkämpfen wohl vertraut. Paulus erinnert sie daran, dass zwar viele in der Rennbahn laufen, jedoch nicht alle den Preis erringen. Das christliche Leben ist wie ein Wettlauf. Es erfordert einen festen Glauben an den unsichtbaren Gott. Es verlangt dem Betreffenden ein fortwährendes Glaubensbekenntnis ab. Man braucht Zielstrebigkeit. Der Vers sagt jedoch nicht aus, dass das christliche Rennen nur von einem einzigen gewonnen werden kann. Es lehrt einfach, dass wir alle wie Gewinner laufen sollten, weil Jesus der Sieger ist. Und wenn Paulus in Philipper 3,14 ergänzt, und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus, dann meint er nicht, wir sollten unseren Körper schinden oder ein Leben in Askese führen, noch irgendwelche Ernährungstheologien nachfolgen. Nein, es geht um ein Leben mit Jesus Christus und in diesem einfachen Glauben, dass er alles schon erledigt hat, was zu deinem Heil notwendig ist. Das Ende ist der Anfang. Dietrich Bonhoeffer sagte am 9. April 1945, kurz vor seiner Hinrichtung, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Paulus sah sich selbst als einen Teilnehmer an einem Rennen. Er beschreibt sich, wie er jede Mühe in seinem Lauf auf das Ziel zu auf sich nimmt, hin zu dem Kampfespreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das Ziel ist also die Linie am Ende der Rennbahn. Der Preis ist die Medaille des Siegers. Hier ist das Ziel also das Ende unseres irdischen Lebens und vielleicht noch genauer der Thron Gottes. Der Preis ist die Krone der Gerechtigkeit, die Paulus an anderer Stelle als Belohnung für diejenigen beschreibt, die gut gelaufen sind. Die Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus beinhaltet alle Ziele, die Gott mit uns hatte, als er uns errettete. Dazu gehört die Erlösung, das Umgestaltetwerden in das Bild Christi, die gemeinsame Erbschaft mit Christus, eine Heimat im Himmel und weitere unzählbare geistliche Segnungen. Darum erwähnt Jesus auch implizit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Ziel eures Lebens. Also bleibt auf dem Weg und hängt euch an mich, Jesus Christus, wie wenn es nichts anderes gäbe. Und dann, ja dann, kommt das Leben zu euch. Ein Anliegen von Paulus an die Philipper. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tag Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Wir scheinen als Lichter, doch das entbindet uns nicht von unserem Zeugnis mit dem Mund. Paulus fühlt sich nicht nur dafür verantwortlich, dass Seelen errettet werden, vielmehr geht es ihm auch darum, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. So steht es in Kolosser 1, 28. Im Zusammenhang mit Wir scheinen als Lichter möchte ich auf die Bergpredigt hinweisen, wo Jesus explizit das, was er in der Bergpredigt gesagt hat, dann subsumiert und sagt, ihr seid das Licht und ihr sollt leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In der Bergpredigt steht unter anderem, glücklich sind die Trauernden, die den Blick in den Spiegel aushalten und bedauern, dass sie so sind, wie sie sind, denn sie werden Trost finden. Oder glücklich sind die Friedfertigen, die Sanftheit bevorzugen und der Welt zeigen, dass nicht Kraft und Macht gewinnen, denn sie werden das die Erde besitzen. Oder es steht, glücklich sind die Barmherzigen, die sich selbst erkannt haben und darum mit den Menschen anders umgehen und Gutes schaffen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. So steht es in Matthäus 5, 3 bis 12, für heute und in alle Ewigkeit. Am Tage seiner Wiederkunft wird offenbar, auf was wir unser ganzes Leben gehofft haben und an was wir geglaubt haben und wie wir unseren Nächsten begegnet sind. Die Schlacht um Marathon. Bis in die Gegenwart hinein wird die Schlacht bei Marathon immer wieder eine immense Rolle zugeschrieben, die ihr in dieser Form vermutlich niemals zukam. Grundmotiv dieser Darstellung sind ein behaupteter kultureller und politischer Gegensatz zwischen Persien und Athen sowie der Darstellung der Perserkriege im Allgemeinen und der Schlacht bei Marathon im Speziellen als Ursprungsmythos von Europa. Im Jahr 490 vor Christus landeten die Perser unter ihrem Führer Darius dem Ersten bei Marathon in Attika. Die zahlenmäßig weit überlegenen Perser wurden in der Schlacht um Marathon von den Griechen besiegt, obwohl General Mithridates nur ein kleines Heer befehligte, gelang es ihm, die Perser erfolgreich anzugreifen und in die Flucht zu schlagen. Es war für die Griechen gegen die Perser eigentlich eine ausweglose Situation, sie anzugreifen und diesen Sieg zu erringen. Als nun das kleine Heer der Griechen trotzdem erfolgreich war, hatten sie Angst, dass die Perser Verstärkung holen und sie nochmals angreifen würden. Der General des kleinen griechischen Heeres wusste, dass wenn die Perser zuerst die Nachricht in Athen verbreiten würden, dass sie gewonnen hätten, dann würden die Athener den Mut aufgeben und sich sofort unterwerfen. Die Stadt Athen lag etwa 40 Kilometer entfernt. Also schickte General Miltiades seinen eigenen besten Läufer nach Athen mit der Nachricht, dass sie, die Griechen, das große Heer der Perser unter Darius I besiegt hätten. Dieser griechische Meldeläufer rannte so schnell er konnte nach Athen und überbrachte die Botschaft des Sieges über die persische Armee, brach zusammen und starb. Das mit der Schlacht, das stimmt. Der andere Teil dieser Geschichte mit dem Marathonläufer findet ihr überall. Aber sie ist nicht geschichtlich belegt. Trotzdem werdet ihr sie überall lesen. Und es werden euch Leute sagen, ja, darum ist der Marathonlauf dann 40 Kilometer. Bisschen länger. aber es war eine Erfindung des griechischen Philosophen Plutarch. Diesen Teil der Geschichte gab es also nicht. Doch warum erzähle ich euch gerade diese Geschichte? Weil diese Geschichte hat einen Zusammenhang mit Paulus. Ihr seid doch gut gelaufen, wer hat euch bloß daran gehindert? Eben in dieser Geschichte mit diesem Marathonläufer, wo der General sagte, du musst zuerst in Athen sein, damit du sagen kannst, wir haben gewonnen, das kleine Heer Griechenland hat gewonnen, damit die in Athen den Mut nicht aufgeben. Paulus, der selbst sagt, dass er den guten Lauf vollendete und Glauben gehalten hat und die Krone für ihn bereit lag, tat ja etwas sehr Ähnliches. Die Galater hatten das einfache Evangelium von Paulus gehört, dass sie gerettet seien durch das Blut von Jesus Christus am Kreuz und nicht durch das Halten des Gesetzes. Gott hat nur eine Botschaft für verurteilte Sünder. Er bietet ihnen die Gnade der Erlösung durch den Glauben an, ohne dass die Betreffenden das Gesetz halten müssen. Nun gab es aber da andere Meldeläufer bei Paulus und bei den Galatern, diejenigen, die einen anderen Weg der Erlösung predigten. Und zwar, dass die Galater doch noch dieses oder jenes zu halten hätten, da sie sonst doch wahrscheinlich verloren seien. Es genüge nicht einfach nur an den gekreuzigten Jesus zu glauben. Sie müssten schon noch etwas dazu tun von sich aus. Wie schrecklich ist es doch, wenn jemand eine Botschaft verkündigt, die zur ewigen Verdammnis des Menschen führt. Paulus konnte solche Irrlehren nicht tolerieren. Paulus war also sehr ähnlich wie der griechische Läufer oder der Auftrag, den der griechische Läufer bekommen hat, der die gute Nachricht überbrachte, dass die Galater keine Angst zu haben bräuchten, weil sie durch das Evangelium des Herrn Jesus Christus gerettet sind. Paulus wusste, dass die gute Nachricht den Menschen Mut macht und die Unsicherheit der eigenen Unzulänglichkeit zurückdrängen würde. Paulus selbst hatte den Galatern Jesus Christus als Gekreuzigten gepredigt und dabei betont, dass sie das Kreuz für immer vom Fluch und der Knechtschaft des Gesetzes befreien würde. Bist du der Meldeläufer des guten Evangeliums? Das ist nichts anderes als an Jesus Christus festhalten und dass sein Tod am Kreuz unsere Schuld vollumfänglich zudeckt. In diesem Lauf begegnen wir anderen Menschen und diesen sollen wir das gute Evangelium überbringen. Das Einfache, dass es immer noch Zeit ist und dass Gott jeden Sünder, jede Sünderin annimmt und ihr gerne vergibt. Die Handlungsweise der Galater bewies, dass es ihnen an Verständnis mangelte. Wer sich von der Gnade dem Gesetz zuwendet, ist wie bezaubert. Es ist, als ob man von einem magischen Spruch eingenebelt ist und unausweichlich Lüge für Wahrheit hält. Wenn Paulus fragt, wer hat euch denn bezaubert, dann steht das Fragewort wer im Griechischen in der Einzahl und nicht in der Mehrzahl. Vielleicht ist dies, weil Paulus das begründet oder Paulus den Ansatz macht, dass der Urheber dieser Lüge der Teufel ist. Wir hingegen, wir sind Läufer des guten Evangeliums von Christus. Das gute Evangelium macht Mut und fordert auf, an diesem einfachen Glauben festzuhalten, bis zum Ende unseres Lebens. Wir wollen nicht entmutigt werden, noch wollen wir andere entmutigen. Auch wollen wir kein anderes Joch auf uns nehmen als das Joch von Jesus Christus und keinem anderen Menschen ein Joch auferlegen, das er nicht tragen kann. Jesus sagt, dass sein Joch leicht ist. Warum sagt er das? Jesus sagt das, weil er selbst das Kreuz getragen hat. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch selbst für uns wurde. Wir lassen also nicht zu, dass falsche Meldeläufer den Menschen ein Evangelium aufbürden, das sie nicht tragen können und sie unglücklich macht. Du selbst, der du hier sitzt heute, gibst nicht auf, das gute Evangelium von Christus Jesus den Menschen zu sagen. Freiheit in Christus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. So steht es in Galater 5,1. Der letzte Vers vom Kapitel 4 im Galater beschreibt die Stellung des Gläubigen. Dieser erste Vers vom Kapitel 5 bezieht sich auf das praktische Verhalten. Der Gläubige sollte in Freiheit leben. Hier haben wir ein gutes Bild für den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Das Gesetz sagt, wenn du dir deine Freiheit verdienst, wirst du frei. Doch die Gnade sagt, du bist aufgrund des hohen Preises, den Christus durch seinen Tod bezahlt hat, befreit. Als Dank solltest du deshalb feststehen und dich nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten lassen. Das Gesetz gebietet, gibt jedoch nicht die Fähigkeit zum Gehorsam. Die Gnade schenkt, was das Gesetz verlangt. Sie ermöglicht dem Menschen dann ein Leben zu führen, das durch die Kraft des Geistes seiner Stellung entspricht. Die Gnade belohnt ihn anschließend für ein solches Leben. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Was Gott beim Gläubigen sucht, ist die Liebe, die durch den Glauben wirksam wird. Glaube ist völlige Abhängigkeit von Gott. Glaube ist nicht untätig, sondern zeigt sich im selbstlosen Dienst für Gott und für Menschen. Das Motiv für all diesen Dienst ist Liebe. Zunächst scheint es befremdend, dass Paulus hier noch einmal das Gesetz anführt, nachdem er im gesamten Brief betont hat, dass die Gläubigen ihm nicht unterworfen sind. Er will hier seine Leser nicht zum Gesetz zurückführen, vielmehr möchte er zeigen, dass genau das, was das Gesetz fordert, aber nicht erbringen kann, durch die praktische Anwendung christlicher Nächstenliebe entsteht. Somit ist das Gesetz erfüllt in dem einen Satz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So steht es in Galater 5,14. Und da ihr ja Meldeläufer von Gottes seid, habe ich zum Schluss 5 Ratschläge für dich als Meldeläufer Gottes. Mach dir jeweils bewusst im Rennen, in welchem Rennen du gerade läufst. Und wenn du so ein Rennen machst, dann gönn dir genügend Verschnaufpausen, damit du es bis zum Schluss durchhältst. Befreie dich von den Meinungen anderer, die dich teilweise abbringen wollen, sodass du Umwege rennen musst und dann ermüdest. Und vielleicht ein ganz guter Hinweis ist, renn doch nicht allein. Allein mit Christus, renn auch mit anderen Gläubigen, mit anderen Glaubensgeschwistern. Und vielleicht ein letzter Tipp: Nutze die guten Zeiten fürs Training, sodass du dann wirklich bereit bist, wenn es anders wird. So sollst du ein Meldeläufer für Christus sein, der den Menschen den gekreuzigten Christus überbringt und die Vergebung der Sünden und die Annahme bei Gott als Tatsache überbringt. Nur so haben andere Läufer keine Chancen mit ihrem falschen Evangelium. Dann wünsche ich euch, ihr vielen Meldeläufer, alles Gute und Gottes Segen. Amen.